Ja, zum zweiten Teil der Vorlesung heute. Dort geht es eben jetzt, wie gesagt, um ganz andere Dinge, nämlich nicht mehr um solche Sachen wie bezahlen, sondern darum rauszufinden, was die Dinge eigentlich sind, die wir kaufen, übertragen, konsumieren, nämlich die Beschreibung von Multimedia-Inhalten. Gegliedert wird das so sein, dass ich zuerst mal ein bisschen was allgemein über Metadaten erzähle und dann ein spezielles Konzept für Beschreibung, das fürs Internet geeignet ist, oder das Bild natürlich auch dazu einschalten, vorstellen werde, nämlich das sogenannte RDF, das der eine oder andere vielleicht aus anderen Vorlesungen kennt, was zunächst mal sich aus der Internettechnologie gesehen und so ein bisschen akademisch gesehen als der Ansatz anbieten würde. Ich formuliere das so vorsichtig, weil sich in der Praxis herausstellt, dass es so ähnlich, wie wir es jetzt schon ein paar Mal getroffen haben, nicht wirklich die ganz große Resonanz findet. Und dann möchte ich auf zwei Standards eingehen. Das eine ist, was das AAF und die CIMT machen, relativ knapp. Und dann in einen Standard, der ein bisschen komplexer ist, wenigstens ein bisschen mehr im Detail einsteigen, weil diese MPEG-Standards haben wir schon an anderen Stellen auch angeschaut. Und das ist der Standard MPEG-7, der in dem Bereich relevant ist. Da muss man mal sehen, wie weit ich in das MPEG-7 heute noch reinkomme. Das wird auf jeden Fall nächste Woche noch weitergehen zu dem MPEG-7. Für die ganz allgemeine Einführung jetzt zunächst mal kein besonderes Buch. Da kann man zum Beispiel, wenn man was nachlesen will, in einem der Bücher nachlesen, das über Rechte handelt. Einfach deswegen, weil man natürlich, um Rechte an irgendwas einfordern zu können, auch eine Beschreibung der Metadaten, eine Beschreibung der Identität dieses Medienstücks braucht. Sie kennen das Problem mit den Videobändern, beziehungsweise heutzutage sind es meistens irgendwelche CDs oder DVDs, Rohlinge, die rumliegen, und man fragt sich immer wieder, was ist denn da eigentlich drauf, wenn man zu faul war, die zu beschriften. Oder sogar wenn man sie beschriftet hat, ist es oft irgendwie relativ unklar, wo denn jetzt tatsächlich was zu finden ist. Wenn da drauf steht Fotos 2008, dann weiß ich immer noch nicht, war denn das Foto, das ich suche, jetzt 2007 oder 2008 eigentlich? Also das Problem kennt wahrscheinlich jeder, dass man jede Menge Mediendaten hat, aber eigentlich nicht darauf zugreifen kann, weil man nicht weiß, wo tatsächlich die Daten sind, die man braucht. Ganz schlimm natürlich bei sequenziell zugreifbaren Medien, wenn Sie so einen Stapel an Videokassetten haben, an Bändern vom Camcorder, die nicht beschriftet sind, dann ist es sehr mühsam rauszufinden, was da drauf ist. Das Ganze ist bei digitalen Medien noch deutlich komplizierter, weil wir dann auch noch dieses Format durcheinander haben, dass es auch problemlos möglich ist, verschiedene Versionen von einem und demselben Dokument zu haben, die vielleicht auch nicht richtig bezeichnet sind, und damit haben wir also wirklich ein schwerwiegendes Problem. In der Produktion ist es natürlich so, dass zunächst mal die Teile, die zusammengesetzt werden, also jetzt to be composed, nicht im Sinn von einem Komponisten, sondern von Medienkomposition, dass wir zum Beispiel einen Film und einen Vorspann davon und einen Untertitel oder so zusammensetzen. Dort ist natürlich auch wichtig, dass die richtig bezeichnet werden und dass wir auch für das Gesamtprodukt, das wir erzeugen, also natürlich wirklich zu finden ist, was dort, wer das produziert hat, wann es produziert hat, welche Version es ist, wie die einzelnen Bestandteile sind, also zum Beispiel im Film, wie die Filmmusik ist, was das jeweils wieder für eine Aufnahme ist und so weiter. Da gibt es verschiedene Aspekte davon. Also das eine ist natürlich, was ich gerade beschrieben habe, die digitalen Medien überhaupt mal zu identifizieren. Also wenn man was zum Beispiel zum Kauf anbietet oder zum Abspielen, wirklich klar zu spezifizieren, was es ist, in maschinenlesbarer Weise. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt mit Urheberrechten oder den Rechten von Autoren umgehen kann. Das zweite ist natürlich die Suche. In dem Moment, wo ich Metadaten habe, kann ich Medien suchen. Also wenn ich eben den Titel von einem Musikstück weiß, dann kann ich über den Titel suchen, aber sehr häufig ist es eben nicht das, was ich von einem Musikstück weiß, sondern ich weiß vielleicht die Melodie davon oder so, und das ist dann deutlich schwieriger, danach zu suchen. Wenn ich nicht nach ganzen Medienstücken suche, sondern nach Teilen davon, dann habe ich natürlich nochmal verschärftes Problem. Das heißt, ich habe ein Suchproblem auch innerhalb von audiovisuellen Medien. Das ist Da gibt es bei Texten zum Beispiel auch, kennen Sie das auch, dass Sie zunächst mal vielleicht ein Textdokument finden, dann innerhalb des Textdokuments noch nach einer bestimmten Stelle suchen. Das wird ein erhebliches Stück komplexer, wenn Sie jetzt audiovisuellen Inhalt haben, einen Film zum Beispiel, und nach allen den Stellen suchen, in denen eine Person vorkommt. Was aber überhaupt kein unsinniges Szenario ist, wenn Sie zum Beispiel an eine Nachrichtenagentur denken oder einen Fernsehsender, die große Mengen an Videobändern haben und plötzlich feststellen, dass irgendjemand, den man vorher überhaupt noch nicht kannte, Bundesminister wird oder Bundesministerin zum Beispiel, war gerade so ein Fall, dann kann es natürlich hochinteressant sein, die gesamten Bänder und Fotos, die man hat, zu durchforsten. Wo haben wir denn in der Vergangenheit Aufnahmen von dem oder derjenigen gemacht? Also es ist eine Sache, die ganz, ganz praktische Anwendungen hat, zum Beispiel Archive zu durchsuchen. Ja, und ein weiterer, vierter Aspekt, wenn Sie an moderne, vollautomatische Online-Medien, wir haben ja viel über Web 2.0 geredet, denken, die Mashups oft sind aus verschiedensten Quellen. Dort kann es natürlich auch ganz wichtig sein, dass ich Bilder, dass ich Medien richtig zusammenbringe. Also das, was man Syndikation nennt. Also ich habe eine Textnachricht und suche dazu ein entsprechend passendes illustratives Bild. Das ist auch eine Mediensuchaufgabe, die natürlich wesentlich erleichtert wird, wenn ich über meine Bilder irgendwie Informationen habe, die ich maschinell verarbeiten kann. Anders geht es eigentlich überhaupt nicht. Also ich denke, es ist ganz klar, dass das aus verschiedenen Gründen wirklich wesentliches Problem ist. Vielleicht mal von der Terminologie her, man spricht also von den Inhalten, die man nun verkauft oder bereitstellt. Und diese Inhalte kann man auseinandernehmen in die Essenz, das ist die Medien, der tatsächliche Mediengehalt, also zum Beispiel die Musik oder das Bild, und die Metadaten drumherum. Wenn Sie anschauen, wie hier die Essenz dann im Detail definiert ist, dann sehen Sie, dass da jetzt nicht bloß ein Audiostrom oder so oder eine Grafik beschrieben ist, sondern dass da zum Beispiel auch an Sensordaten gedacht ist. Das kann natürlich sehr wohl sein, dass man bestimmte Daten einfach auch nur als Medium sozusagen verkauft, die ja dann auch audiovisuell repräsentiert werden können. Also denken Sie an solche Dinge wie Börsenkurse oder an Wetterinformationen oder an die Verkehrssituation. Es kann natürlich, wenn Sie die Sensordaten anschauen, die auf unseren Autobahnen permanent aufgenommen werden, über den Verkehrsfluss, die zu visualisieren auf einer Landkarte, wo man sieht, irgendwie in Farben oder so, welche Strecke frei ist, welche dicht ist. Das ist im Prinzip eine multimediale Präsentation, aber die Basisdaten sind jetzt oft sehr banal und wirklich bloß eben Sensordaten. Ja, also das ist die Essenz. Und die Metadaten ist jetzt nun der Teil des Inhalts, in dem beschrieben wird, was die Essenz eigentlich ist. Das heißt, es wird eine Beschreibung angegeben oder es werden weitere Vorschriften oder Regeln oder auch einfach allgemeinsten sind zusätzliche Informationen über die Verwendung dieser Daten gemacht. Was zum Beispiel, dass es nicht erlaubt ist, die zu verwenden, außer man zahlt was dafür, das sind natürlich auch Metadaten im gewissen Sinn. Sind Metadaten. Man nennt diese Metadatenobjekte dann manchmal auch Mobs, was ein bisschen komisch klingt für uns, aber es ist relativ weit verbreitet. Man muss auch noch mal sehen, dass diese Metadaten natürlich fest integriert sein können in die Mediendatei. Denken Sie an die ID3-Tags zum Beispiel in MP3. Oder sie können separat sein. Und das kommt natürlich auch sehr häufig vor, dass Sie quasi eine Datenbank haben, die nur Metadaten enthält und dann Verweise eben auf die Essenzdaten. Tja, was sind denn die Probleme? Warum macht man sich da überhaupt so viele Gedanken? Also ein Problem ist schon mal, dass während die Essenzdaten erzeugt werden, Metadaten oft entstehen, da sind, aber nicht wirklich sozusagen aufgezeichnet werden. Also eine Sache ist zum Beispiel, wenn Sie mit einer digitalen Kamera fotografieren, das JPEG-Format unterstützt das im EXIF-Format Metadaten mit abgelegt werden, in dem oft nicht so furchtbar spannende Sachen drinstehen, aber die können trotzdem relevant sein, weil da zum Beispiel die Tageszeit abgelegt werden kann. Es kann auch einiges über die Verwendung der Kamera abgelegt werden, Brennweite, Verschlusszeit und ähnliches. Das ist normalerweise da, wird aber sehr oft dann in der Weiterverarbeitung irgendwann mal nicht weiter gereicht und oder rausgeholt, wenn man das Bild zum Beispiel in ein anderes Format konvertiert. Oder bestimmte Metadaten werden gar nicht erst richtig aufgezeichnet. Also gut, mit manchen Geräten, wenn Sie jetzt mit dem iPhone ein Foto machen und GPS ist eingeschaltet, dann werden zum Beispiel die Geodaten mitgespeichert. Aber an manchen Stellen sind die Geodaten fast verfügbar, weil daneben ein GPS-Empfänger wäre im Auto oder so. Aber sie werden nicht überhaupt erst nicht geholt. Das Zweite ist, dass Metadaten natürlich sehr oft manuelle Nachbearbeitung oder manuelle Eingabe erfordern. Also viele Dinge sind tatsächlich nicht zu automatisieren und das ist so ähnlich wie geschriebene Software nachher zu dokumentieren. Man nimmt sich das immer vor, aber letztlich machen uns Leute wirklich einfach sehr, sehr gern. Ein weiteres Problem mit Metadaten ist, dass wenn Sie schon mal Metadaten haben, dass die leider meistens nicht kompatibel sind. Das heißt, wenn Sie an Bildersammlungen denken, denken Sie mal an Flickr, da gibt es zwar dieses Format der Tags, mit denen man im Prinzip einfach mit Worten, Stichworten beschreiben kann, was da drauf ist, aber es kommt sehr häufig vor, dass im Prinzip für den gleichen Sachverhalt verschiedene Leute verschiedene Tags benutzen, beziehungsweise es reicht ja schon, wenn es einfach verschiedene Sprachen sind, in denen das geschrieben wird. Das wäre so ein einfaches Prinzip, aber auch wenn Sie an jetzt zum Beispiel Metadaten für Musikstücke denken, dort sind sich die Leute, denken Sie an Gracenote oder so, da sind sich die Leute bei Weitem nicht wirklich darüber einig, was jetzt wirklich ein Artist tatsächlich ist oder ein Albumartist. Das wird oft ziemlich inkonsistent von verschiedenen Menschen benutzt. Dementsprechend schwierig ist es dann, Dinge zusammenzubinden, die aus verschiedenen Quellen stammen. Dann ist es natürlich so, dass Metadaten auch irgendwie auf verschiedenen Ebenen existieren. Ich habe jetzt schon eine ganze Reihe von verschiedenen Ebenen angesprochen, von irgendwelchen Urheberrechtsfragen über technische Details der Produktion bis hin zu einer Beschreibung des Inhalts. Und man muss sich natürlich auch fragen, welche Metadaten brauche ich denn, wenn ich grundsätzlich immer alles für jedes Stück Medium, sozusagen Stück Mediendaten erzeuge, kann das einfach zu teuer sein. Also was wird wirklich gebraucht und wo muss man es erzeugen? Ja, natürlich sind die Probleme nicht irgendwie jetzt ganz neu, sondern man kennt es und hat natürlich viel schon gemacht. Also eine Sache, die ganz klar ist im Bereich der Druckmedien, Bücher, Zeitschriften, in den Magazinen, in dem Bereich ist sehr viel gemacht worden, was letztlich stark auf der Dublin Core Metadata Initiative beruht. Also wer das nicht mehr so richtig in Erinnerung hat, das ist nicht die irische Stadt Dublin, sondern Dublin in den USA, ich glaube in Oregon oder Ohio, ich weiß es nicht, also in den USA. Und dort eine Universitätsbibliothek oder eine große Staatsbibliothek, die angefangen hat, systematisch elektronische Kataloge aufzubauen und die sozusagen zur irgendwie Speerspitze von so einer Standardisierung geworden ist. Das Ganze ist auf einem bisschen höheren Level ein Industriestandard jetzt, der sich PRISM nennt, was aber wirklich sich auf Bücher und Druckmedien bezieht. Dort wird XML und RDF benutzt, was wir dann demnächst auch gleich nochmal sehen werden, was RDF eigentlich ist. Auch für Bücher gibt es schon mal einen alternativen Standard, also das Onyx. Ich habe die aktuelle Quelle angegeben, was Sie das anschauen können, im Prinzip für Bibliothekskataloge gedacht. Es gibt in verschiedenen Bereichen schon fertige Standards. Also wenn Sie jetzt an audiovisuelle Dienste denken, also an Fernsehsendungen oder aufgezeichnete Serien und Ähnliches, da gibt es auch einen relativ fest etablierten Standard, TV Anytime, der zum Beispiel für elektronische Programmführer oder Führer durch Programmangebote gut geeignet ist. Ich habe vorher gesagt, das gibt es auf allen Ebenen. Natürlich denkt man zunächst mal an die konsumentenorientierten Metadaten, aber genauso haben natürlich zum Beispiel Sendeanstalten, Rundfunk- und Fernsehanstalten das Problem, dass sie Daten untereinander austauschen müssen und die genau bezeichnen, wo die herkommen, was die technischen Rahmenbedingungen sind, was möglicherweise die rechtlichen Rahmenbedingungen sind und so weiter. Und dafür gibt es auch wieder Standards, zum Beispiel hat die European Broadcasting Union diesen P-Meta-Standard gemacht. Und noch ein weiterer Bereich, wo sowas wie Standards existiert, ist einfach an den Stellen, wo die Industrie versucht, sozusagen Marktmacht zu gewinnen über bestimmte Bereiche der Medienwelt, in dem große Datenbanken von Metadaten aufgebaut werden. Also eine ganz interessante Sache, ist, dass Firmen, also ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel einer Firma zumindest, die eigentlich im Rechtemanagementbereich sehr bekannt und aktiv und auch viel gehasst sind, dass die nun anfangen, in dem Bereich Metadaten sich stark zu engagieren und auch ein zweites Standbein aufzubauen. Also ein klassisches Beispiel ist die Firma Macrovision, die der eine oder andere kennt, die für insbesondere für Video und Audio zum Teil auch Kopierschutzlösungen produziert hat zunächst mal. Die hat sich jetzt schon mal umgetauft, das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht, nämlich das Mac und das Gin hinten weggelassen. Jetzt heißen sie nur noch Rovi, rovicorp.com. Und mit dieser Veränderung des Namens geht auch einher, dass sie eine ganz andere Strategie verfolgen, nämlich im Prinzip Metadaten anhäufen quasi für audiovisuelle Inhalte und die dann verkaufen. Also große Datenbankdienste für Medienmetadaten. Und die haben zum Beispiel die Muse-Datenbank, die auch ein kommerzieller Bereich war, wo Daten für Metadaten, für Musik gesammelt werden, haben die übernommen und in ihr Angebot integriert. Also wenn Sie mal unter rovicorp.com schauen und ein bisschen nach den Größen der Datenbanken schauen, die sind also sehr stolz drauf, für welche großen Mengen an Mediendaten der verschiedensten Art, von Filmen, Serien über Musik bis hin zu Texten, sie tatsächlich Metadaten haben, die sie dann verkaufen wollen. Ja, das sind also ganz viele Standards. Ich kann die natürlich jetzt nicht alle durchgehen, aber vielleicht den einen dort oben, diesen DCMI, über den lohnt es sich vielleicht ein kleines bisschen noch Worte zu verlieren, weil der dann auch in den Beispielen jetzt dann immer wieder vorkommen wird. Also dublincore.org, dort finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen und noch viel mehr. Vielleicht eine Sache ist ganz wesentlich, es gibt dort einen sogenannten Simple Level, in dem ich sozusagen einen Deskriptor habe, für den es einen Wert gibt, also zum Beispiel der Titel von einem Buch oder der Typ und dann ein Verzeichnis sozusagen von zulässigen Typen. Und Sie sehen schon, wenn man genau hinschaut, da gibt es also jetzt zum Beispiel Creator, Publisher, Contributor, gibt es also schon eine ganze Menge von feinen Abstufungen. Aber es kann durchaus sein, dass es eben bestimmte weitere Informationen gibt, die damit nicht zu erledigen sind, dass man diesen Simple Level hat, einfach nur ein Schlüsselwort sozusagen, eine dieser Kategorien und der Wert dafür. Zum Beispiel Audience könnte eine Sache sein, die nun komplizierter ist. Also Audience könnte zum Beispiel sein, was ist eine Alterseinschränkung für einen Film? Und das ist in den Ländern sehr verschieden. Also wenn Sie da mal auf eine DVD schauen, wenn Sie feststellen, die international vertrieben wird, wenn Sie sehen, dass bei bestimmten Sachen, die Iren zum Beispiel mit einer stark katholischen Ausrichtung, eine wesentlich strengere Einschätzung von manchen Filmen haben, als das zum Beispiel in Schweden ist. So. Dementsprechend müssen Sie dann, können Sie nicht einfach sagen, was ist die Audience, sondern Sie müssen das weiter qualifizieren, müssen sagen, Audience in einem bestimmten Land. Und deswegen gibt es bestimmte weitere Deskriptoren sozusagen, die weiter qualifiziert werden, wo es Unterkategorien gibt. Das ist das erste Mal, es gibt ein Simple Level und ein Qualified Level und gibt auch ein paar Prinzipien, die grundsätzlich durchgehalten werden bei der CMI. Das heißt, es gibt nicht mehrere Instanzen der gleichen Ressource, sondern es ist eine Ressource, die beschrieben wird. Man redet nicht von irgendwelchen Kopien sozusagen. Und das zweite ist, diese Qualifiers, die soll man im Prinzip auch weglassen können und immer noch eine sinnvolle Information haben, die also eine geschlossene Menge an Metadaten hat, natürlich mit weniger Information, aber es soll nicht so sein, dass wenn man die von Qualified Level auf Simple Level sozusagen umschaltet, indem man die Qualifier einfach ignoriert, dass man dann mit diesen Metadaten nichts mehr anfangen kann. Ja, sowas gibt es mal, der Stand der Dinge. Sowas machen die Leute. Und Sie haben schon gesehen, es ist eine relativ bunte Welt. Es gibt viele verschiedene Dinge. Dublincore ist sicher eine relativ lang schon eingeführte und stabile Welt, aber Sie haben gesehen, bis hin zu Industriestandards gibt es da und möchte gerne Industriestandards, gibt es da eigentlich alles. Ich habe schon versprochen, vieles von dem ist ja in XML beschrieben und wird übers Web bereitgestellt und da sind wir im Prinzip in einem grundlegenden Problem, nämlich wie beschreibe ich überhaupt irgendwas, was auf dem Web existiert und dort abrufbar ist. Und das ist ja nicht so, als wäre das ein neues Problem, sondern da hat sich seit langem, eigentlich fast von den Anfängen an schon, die World Wide Web Community natürlich Gedanken dazu gemacht. Und was da rauskam, ist das RDF. Jetzt würde mich mal interessieren, damit Sie auch mal was zu tun haben. Wer kennt denn RDF? Wem sagt denn RDF was von Ihnen? Ein paar ganz wenige, okay. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Vielleicht sind in der einschlägigen Vorlesung noch nicht waren, aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das eben sich doch sehr schwer tut mit der Verbreitung. Also was ist RDF? Also zunächst mal die Abkürzung. Ist ein Resource Description Framework, also ein Rahmenwerk oder ein Ansatz, mit dem man Ressourcen beschreiben kann. Das Wichtige ist Description. Metadaten heißt beschreiben. Das heißt, ich kann alle Ressourcen, die irgendwie im Web existieren, beschreiben, indem ich weitere Daten hinzufüge, die nun erklären, was diese Ressource ist. Das Ganze macht Sinn in dem Zusammenhang natürlich, wo man das Web mit mehr Bedeutung anreichern will, um zum Beispiel Suchaktivitäten zu verbessern. Unsere Suchmaschinen, die wir zurzeit haben, sind zwar alle wunderbar, aber Sie kennen das Problem, dass sie doch sehr, sehr textbasiert sind. Und wenn Sie zum Beispiel irgendwie eine Person suchen, die einen Namen hat, der zufällig gleichzeitig der Name von einem beliebten Künstler ist, dann haben Sie keine Chance, an die Daten dieser Person ranzukommen, weil alles von dem Künstler zu gemüllt wird sozusagen. Das Information ist ja nicht interessiert. Und Semantic Web bedeutet sozusagen, semantische Informationen so präzise abzulegen, dass ich wirklich inhaltlich genau gezielte Suchanfragen stellen kann. Ja, und dafür brauche ich Beschreibungen, semantische Beschreibungen. Einer der Wege dazu ist eben das RDF oder ein Standardweg dazu. Und er sagt mir, ich habe irgendwelche Ressourcen. Das ist im Prinzip alles, wofür ich eine URL angeben kann. Ein bisschen allgemeiner gesagt eine URI, also der Oberbegriff von URL und URN. Und diese, sagen wir mal der Einfachheit halber, URL, die will ich beschreiben. Und beschreiben ist eine Eigenschaft zunächst mal. Das ist also ein Attribut, in dem es verschiedene Werte gibt. Und eine Aussage ist nun ein Statement, ist nun eine konkrete Feststellung, dass eine bestimmte Ressource in einer bestimmten Eigenschaft einen bestimmten Wert annimmt. Also, dass eine Webseite, zum Beispiel Ressource, Subject, in der Eigenschaft Autorenschaft den Wert eines bestimmten Objekts annimmt, zum Beispiel einer Person, die eben jetzt der Autor dieser Webseite ist. Und da gibt es natürlich alles mögliche andere auch an weiteren Eigenschaften und das wird hier unter dem simplen, sozusagen einfach einen syntaktischen Rahmen festgehalten. Wir haben ein Subject, ein Predicate, Object. Subject ist das, was beschrieben wird, Predicate ist das, was gesagt wird und Object ist das sozusagen im Detail, was dann Bestandteil der Aussage ist, also zum Beispiel Autor ist Autor von, ist ein Prädikat. Die Webseite info.org oder so ist das Subjekt und dann heißt info.org, der Autor von info.org ist, ja, oder wie muss man sagen, wenn man den Satz hinkriegt, info.org hat den Autor und dann als Objekt Herr Mustermann. Ja, dann kriegen Sie wirklich die syntaktische Struktur ins Subjekt, Prädikat, Objekt. Info.org hat Autor Mustermann. Also eine Ressource, eine Eigenschaft und ein Wert. Was interessant ist und typisch für Informatiker ist, ist, dass sowohl die Eigenschaften als auch die Werte, als auch die ganzen Statements selber wieder Ressourcen sein können. Das heißt, ich werde natürlich die Eigenschaft, was ist denn eigentlich die Beziehung zwischen dem Subjekt und dem Objekt, werde ich eindeutig definieren müssen und dafür ist das Beste, einen Link sozusagen auf die Definition anzugeben. Das ist quasi die Beschreibung der Eigenschaft. Und wenn ich jetzt diesen Herrn Mustermann zum Beispiel beschreiben muss, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dort wieder über eine URI zu gehen. Das heißt, alle diese Dinge sind selber wieder Ressourcen und können selber wieder beschrieben werden. Damit haben Sie also ein beliebig tiefes Netz eigentlich von aufeinander aufbauenden Beschreibungen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ist eigentlich nicht so furchtbar schwer. Ein Beispiel, das aus dem W3C-Dokument stammt. Sie haben hier eine Webseite, die jetzt rein erfunden ist, www.example.org index.html. Und über die Webseite wissen wir jetzt drei Dinge oder wollen die festhalten. Erstens, diese Webseite, index.html, ein Example.org, has a creator whose value is John Smith. Das heißt, die hat einen Autor, einen Urheber und wir wissen, was der Wert ist, nämlich John Smith. Wenn Sie das jetzt anschauen, wie das in dem Bild hier beschrieben ist, dann sehen Sie diesen Pfeil hier nach rechts von example.org auf example.org staff ID 85740. Das soll bloß sagen, der Mr. John Smith, der steht nicht wirklich explizit als String da, weil das wäre auch vielleicht ungeschickt, weil bei Menschen kann sich der Name durchaus mal ändern. Denken Sie an irgendwie Hochzeit oder so, wo Namen verändert werden können. Oder sonstige Dinge können sich ändern und es wäre also nun ungeschickt, das alles fest zu kodieren. Wir haben also wieder eine Ressource sozusagen, eine URI, unter der wir den John Smith, alle Informationen zu dem John Smith finden. Und das ist also jetzt das Subjekt, das ist das Objekt und das Prädikat steht an dem Pfeil dran. Das Prädikat ist Creator und natürlich müssen wir auch sagen, in welcher semantischen Variante wir sagen, dass das der Urheber ist. Und was in dem Fall hier gemacht wird, ist, dass man sagt, das Creator ist die Bedeutung des Wortes Creator, wie sie von dem Dublin Core in der Version 1.1 und in der Liste der Elemente beschrieben wurde. Und auch das kann ich wieder mit einer URL kodieren. Also in dem Fall wird perl.org benutzt, was ein Mechanismus ist, um permanente URLs zu schaffen, sozusagen eine Datenbank von Weiterleitungen für URLs. Das können Sie sich auch mal anschauen, www.perl.org. Ist im Prinzip eigentlich ein technischer Ersatz oder eine vorübergehende Maßnahme, solange es die Unified Resource Names nicht gibt. Das soll also eine URL sein, die immer existiert, solange irgendjemand über Dublin Core redet, auch wenn die Universitätsbibliothek in Dublin irgendwie umzieht und nicht mehr in Dublin ist und vielleicht eine andere URL hat oder das von einer anderen Organisation übernommen wird, dann soll diese URL immer noch dorthin deuten. Da wird im Moment also irgendwas bei Dublin Core rauskommen, wenn man die übersetzt oder aufruft sozusagen. Wichtig ist für uns eigentlich nur, das ist eine semantische Beschreibung, was Creator heißt. Ja, und das sind jetzt zwei weitere Beispiele. Die zweite Aussage ist ein Erzeugungsdatum. Man sieht schon, dass das eine Zeit lang her ist, als das gemacht wurde. Das ist schon vor 10 Jahren gemacht worden, das Beispiel. Also hat ein Erzeugungsdatum und da kann man auch wieder Creation Date aus dem festlegen und dann August als Wert übergeben sozusagen. Das Objekt ist in dem Fall ein Wert, da macht es keinen Sinn, eine URI anzugeben, weil der 16. August 1999, für den gibt es sonst nicht viel zu beschreiben. Was interessant ist, ist, dass jetzt hier als Beispiel nicht für Creation Date nicht die Standarddefinition aus dem Dublin Core genommen wird, sondern eine eigens definierte, die zum Beispiel in example.org definiert wird für diese Domain und dort gibt es vielleicht einen Bereich Terms, wo die Definitionen liegen. Das heißt, diese URI beschreibt eine selbstgemachte Definition. Ja, und die Sprache ist Englisch, das ist jetzt wieder ganz Standard Dublin Core 1.1 Sprache und da gibt es auch standardisierte Werte, nämlich EN. Das ist RDF als semantisches Konzept, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, das syntaktisch zu kodieren. Also es ist nicht so, dass das immer XML sein muss, es gibt auch andere Notationen dafür, aber natürlich in der Welt des World Wide Web bietet es sich natürlich stark an, mit XML zu arbeiten und RDF XML ist eine XML-Kodierung für solche Sachverhalte, wie wir es gerade hatten. Also genau das Beispiel, das wir haben, ist hier beschrieben, da geht erst die Description los, dann merken Sie nämlich, dass hier example.org steht und drüber werden drei Namespaces definiert, nämlich zuerst mal der Namespace von RDF selber, der heißt RDF und Sie sehen auch hier die Standardversion, die benutzt wird. Dann wird der Namespace für Dublin Core benutzt, in dem perl.org.dc Elements 1.1 benutzt wird wie vorher und dann unser eigener sozusagen selber geschnitzter Bereich für Definitionen der www.example.org.terms hieß in dem Beispiel, finden wir auch einen Namespace, nämlich example.terms. So, wenn wir die Namespaces haben, dann können wir jetzt hier von RDF bis EndRDF eine Beschreibung anschauen, von RDF-Description bis EndRDF-Description eine Beschreibung anschauen. Also das Description-Element hat hier ein About-Attribut und das ist nun das Subjekt, nämlich die Webseite, von der wir reden. Und dann sehen Sie als sozusagen eingeschachtelte weitere Tags sehen Sie Creation Date, Language und Creator, die dann jeweils aus dem betreffenden Namespace genommen werden. Das heißt, alle diese Prädikate, diese Eigenschaften, die möglich sind, müssen sozusagen formal als XML-Tags definiert sein und dann eben in entsprechenden, können über entsprechende Namespaces angesprochen werden. Und jetzt steht im Prinzip genau das da, was wir hatten. Also Creation Date ist aus dem Namespace Example Terms und das Wert steht natürlich das Datum drin. Language ist von Dublin Core und ist Englisch und Creator ist auch von Dublin Core. Und dort wird jetzt wieder ein RDF-Element verwendet, nämlich was ist die entsprechende Ressource? Das ist wieder eben der Verweis auf den John Smith. Das ist, wenn man es genau analysiert, nicht wirklich komplex. Andererseits ist es so, dass wenn man es das erste Mal sieht und wenig Hintergrund in XML hat, dass es natürlich vergleichsweise schwierig nachzuvollziehen ist. Das muss man schon sehen. Ja, und das Ganze wird natürlich heftig angewendet auf Multimedia-Daten. Also das hier ist jetzt eine sozusagen Fantasiebeschreibung. Wenn ich jetzt für Metadaten zum Beispiel die Aufzeichnung von dieser Vorlesung hier, wenn ich da Metadaten anlegen wollte und einfach sagen will, das ist eine MP4-Datei und die ist heute aufgezeichnet worden und ich bin der Autor und eine kurze Inhaltsbeschreibung, dann könnte ich das natürlich mit so einem RDF-XML-Statement problemlos machen. Das geht genau nach der gleichen Syntax, ne? Da steht also hier irgendwie die Datei, um die es geht, und hier Creator, und Title, Description, Date und Format. Und sowas Ähnliches steht ja tatsächlich, aber leider nicht genau in RDF, in unseren Online-Feeds, in den RSS-Feeds, die dann iTunes interpretiert, ja auch drin. Aber man merkt schon, also in den Feeds steht dann doch wieder was anderes. Da werden die Standards nicht benutzt. Und das ist genau die Geschichte, die nun die Metadaten immer plagt. Das sind die verschiedensten Formate, die verschiedenen Standards und die sind untereinander inkompatibel. Also was recht lustig ist, wenn man so im Web schaut, nach Beispielen, wo Menschen RDF für Mediendatenbeschreibungen benutzen, dann findet man immer wieder Beispiele. Aber es stellt sich immer wieder raus, dass das Beispiele sind, die aus dem Bereich eigentlich des Semantic Web stammen, sozusagen als Anwendungen des Semantic Web gedacht sind. Also ein Beispiel, ich habe ganz groß nochmal unofficial hingeschrieben, weil es keinerlei Standard ist, ist ein, ich weiß gar nicht, was seine Rolle ist, ein Herr aus Japan, der für Musik, für klassische Musik vorwiegend ein Beschreibungsverfahren benutzt, das er Music Vocabulary nennt und mit dem er sehr schön für klassische Musik, das ist eine Aufzeichnung von einer, oder eine Beschreibung, ein Beispiel für eine Aufnahme aus einem Konzert, nun wirklich sehr genau beschreiben kann, wie die Metadaten ausschauen und das Ganze ist kompatibel mit dem Semantic Web und damit natürlich den entsprechenden Suchmaschinen wunderbar verfolgbar. Was da übrigens zugrunde liegt, ist natürlich, dass man jetzt anfängt, sich so eine Begriffswelt aufzubauen, wie zum Beispiel, was gibt es denn in klassischen Konzerten? Es gibt Titel, es gibt einen Dirigenten und ein Orchester, es gibt einzelne Künstler, Solisten, die bei einer Aufnahme dabei sind, was jetzt zum Beispiel bei Popmusik irgendwie relativ unüblich ist, dass man dort über einen Dirigenten redet. Das heißt, es ist eine bestimmte Terminologie, die da entsteht. Location zum Beispiel ist auch was, an das man vielleicht im ersten Moment gar nicht immer denkt, außer bei Live-Konzerten vielleicht. In der klassischen Musik ist das ganz wichtig, weil die Akustik von dem Raum eine Rolle spielt. Also insofern ist es eigentlich eine Begriffswelt, die dem zugrunde liegt. Und diese Begriffswelt wird bei den Semantic Web-Leuten in Web-Ontologien beschrieben. Es gibt eine Sprache, die Web-Ontology Language, OWL, die nun erlaubt, solche Begriffswelten zunächst mal zu definieren für dann eine konkrete Beschreibung von Objekten in RDF. Das ist alles sehr schön und eine Zeit lang geisterte auch durchs Web ein sehr schönes Beispiel, das eine große praktische Bedeutung hat, wo eine richtig große Datenbank an Musikmetadaten erzeugt wurde, die RDF benutzt hat. Ich habe das ein bisschen gekürzt im Vergleich zu einer früheren Version der Vorlesung, da ging das nochmal über ein paar Seiten, dieses Beispiel. Ich habe jetzt einfach bloß mal die erste Seite genommen, weil es nämlich tatsächlich von den Urhebern dieser Datenbank als nicht mehr aktuell bezeichnet wird, als veraltet. Das ist eine Open-Source-Initiative, die sich Music Brains nennt, in der Metadaten über Musik gesammelt werden. Also im Prinzip soll es so ein Ersatz für Gracenote werden auf Open-Source-Basis. Oder ist zum großen Teil, ist eine große Datenbank da. Und die haben sich tatsächlich aufgeschwungen. Hier sieht man es, musicbrains.org MM, einen wirklich RDF-konformen Standard zur Beschreibung von Musikmetadaten zu definieren. Da gibt es also jetzt zum Beispiel Alben und CD-Index, ID-List und Release-Type und Release-Status, was jetzt gar nicht so wichtig ist im Detail, aber es ist alles RDF-kompatibel, wie man daran sieht, dass es eben tatsächlich jetzt den RDF-Standard benutzt. Ich habe schon mal hingeschrieben, deprecated, das ist nicht mehr aktuell, ist veraltet. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt auf die Webseite schauen, von wie sie heute ist, von den Music Brains Leuten, was immer noch kein offizieller Standard ist, aber dort findet man, dass die nun sogenannte XML-Metadaten definiert haben. Vorher haben sie wirklich RDF-XML benutzt, kompatibel mit Dublin Core-Metadaten und allem drum und dran. Und Anwendung habe ich schon erzählt. Und wenn Sie jetzt auf die Webseite schauen, dann habe ich ein wörtliches Zitat, dass sie jetzt statt dem M, das ist MMD haben, und das ist der offizielle Nachfolger der alten, des alten RDF-basierten Metadatenformats, which was popular among semantic web enthusiasts, but didn't have much acceptance otherwise because of its perceived complexity. Und das ist so eine Sache, die in dem Semantic Web an vielen, vielen Stellen immer wieder passiert, dass die Standards eigentlich schön und leistungsfähig sind, vielleicht ein bisschen zu leistungsfähig, und an vielen Stellen dann es nicht schaffen, sozusagen in großer Breite benutzt zu werden, bevor irgendwelche anderen Alternativlösungen das gleiche Problem einfacher lösen. Und was jetzt zum Beispiel die Music Brains Leute machen, ist, dass sie im Prinzip einen XML-Standard einfach definieren für Metadaten, ohne jetzt groß mit dem RDF rumzutun. Also es gibt eine Schemabeschreibung für Musikmetadaten und es gibt ein API, mit dem ich, so wie das Flickr API oder was auch immer Sie an APIs schon kennengelernt haben, mit denen ich Anfragen an die Datenbank schicken kann und eine XML-Datei zurückkriege, und die kann ich dann eben selber analysieren und damit arbeiten. Und letztlich genügt es für die praktischen Zwecke, ohne dass man den sozusagen Overhead irgendwie, einschließlich natürlich der damit verbundenen Flexibilität von Semantic Web Technologien hat. Also das ist, glaube ich, generell, wenn Sie sich mit Medien, Metadaten, Medienidentifikation, Mediensuche und so weiter befassen, gerade im wissenschaftlichen Bereich, über kurz oder lang kommt, stoßen Sie immer auf eine Stelle, wo jemand sagt, Ontologie, Semantic Web, RDF, OWL, das müssen wir machen, und er hat im Prinzip recht. Das sind genau die Technologien, die dafür geschaffen wurden. Es ist aber sehr oft so, dass das dann so im akademischen Feld leider ein bisschen stecken bleibt. Das Semantic Web fürs sozusagen große klassische World Wide Web ist ja auch so, dass das nur ganz eingeschränkt nutzbar ist. Ja, so viel mal zu RDF. Das taucht dann an ein paar Stellen auch immer mal wieder auf, dass eben bestimmte Standards RDF benutzen. Vielleicht mal was ganz Praktisches noch. Metadaten, habe ich ja schon gesagt, entstehen in der Produktion. Ein klassisches Beispiel ist EXIF zum Beispiel, wo Sie beim Fotografieren, ohne dass Sie es richtig merken, automatisch schon Metadaten erzeugen. Und das ist natürlich für die professionelle Medienproduktion ein Thema, Metadaten zu erzeugen und anzulegen. Und deswegen gibt es nun Standards in dem Bereich schon seit einiger Zeit. Wenn Sie sich überlegen, Sie wollen zum Beispiel einen Film produzieren und Sie haben eine Reihe von Elementen, die Sie zusammensetzen. Also zum Beispiel haben Sie Musik, die Sie verwenden, Sie haben irgendwelche atmosphärischen Soundtracks, irgendwelche Geräusche, vielleicht künstliche Geräusche, die noch dazu erfunden werden, dazu generiert werden. Und Sie wollen das Ganze jetzt zusammensetzen. Da kann es Ihnen natürlich passieren, dass die Metadaten, die Sie bekommen, ganz verschieden sind. Ne? Die Musik beziehen Sie von irgendwoher, die hat vielleicht die Metadaten, die auf der CD drauf sind, in vielen Fällen, manchmal nicht, wenn da kein CD-Text ist. Dann können Sie irgendwie über Gracenote oder so können Sie Metadaten bekommen. Irgendwelche Aufnahmen, die irgendwo mal gemacht worden sind, atmosphärische Aufnahmen, da ist es Glückssache, ob die Metadaten da sind, von wann und von wem die sind. Wenn Sie neue Klänge generieren, dann ist es eine Frage, ob Sie überhaupt Metadaten dazu haben, aber zumindest haben Sie die Chance, die aufzuzeichnen. Aber zunächst mal ist die Gefahr groß, dass diese Metadaten in ganz verschiedenen Formaten und nur sehr teilweise da sind. Und deswegen haben die in der Telekommunikation, in der Film- und vor allem Fernsehindustrie angefangen, in großen Sendehäusern Standards einzuführen, die einem helfen, diese Metadaten einheitlich abzulegen. Wie gesagt, für einen privaten Videofilmproduzenten ist das nicht so wichtig, aber wenn jetzt die ARD oder so da dran ist oder auch ein großer Privatsender, dann haben die das Problem natürlich schon. Und natürlich ist es so, dass diese Standards auch, so ähnlich wie die Telekommunikationsstandards, dadurch getrieben werden, dass es traditionell ja in den einzelnen Ländern jeweils, zumindest in Europa, jeweils große sozusagen halbstaatliche oder auch wirklich staatliche Institutionen gibt, die nun den Medienbereich, Fernsehmedienbereich stark dominieren, wie bei uns eben die ARD zum Beispiel, das ZDF. Die haben sich, oder in Großbritannien, BBC und so weiter, die haben sich zusammengetan und diese Organisationen gegründet. Zum Beispiel wichtig ist die SMPTE, die Organisation, die die Engineering-Standards für Fernsehen und Filmproduktion festlegt, und die EBU, die European Broadcasting Union, wirklich der Verband der Sendeanstalten ist. Ja, die haben das schon lange gemacht. Und ein Format, das so ab 96 entstanden ist und 99 in der ersten Version verabschiedet wurde, ist ein Format für den Austausch von Programmmaterial in binärer Form als Bitströme. Und das Ding hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und hat den Namen Advanced Authoring Format, AAF, bekommen, was also ein schönes, industriegetriebenes, also sehr praxisnahes, plattformübergreifendes Multimedia-Dateiformat ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, müssen Sie nach der Advanced Media Workflow Association suchen. Das ist im Prinzip der neue oder aktuelle Name der Organisation, die nun das Advanced Authoring Format sich sozusagen vorgenommen hat als Thema und das weiter betreibt. Und da ist wirklich ein sehr, sehr großer Bereich von Metadaten abgedeckt. Also ganz allgemein Identifikation, also irgendwelche Seriennummern, was auch immer. Administrative Metadaten wie Sicherheitsklassifikation, Verschlüsselung, welches Verschlüsselungsverfahren ist benutzt, gibt es irgendwelche Einschränkungen für das Publikum und so weiter. Dann Metadaten, die nun den Benutzer interessieren, den Menschen interessieren, wie zum Beispiel ein Künstler oder andere Namen, die damit verbunden sind, Organisationen. Dann technische Metadaten, wie zum Beispiel, mit welcher Bittiefe ist es kodiert, mit welcher Abtastrate, mit welchen Geräten, Aufnahmeparameter wie Brennweite und ähnliches. Wie groß ist das Ganze, welche Datenrate kann es gestreamt werden. Prozessmetadaten bedeutet, wie kann ich denn das Ganze sozusagen zusammenbauen? Also entweder ist es geeignet zum Zusammenbauen oder bei einem größeren Produkt, wie ist es denn aus anderen Dingen zusammengebaut worden? Also zum Beispiel so eine Edit Decision List. Und die Relational Metadata ist ein ganz allgemeines Rahmengebilde, um Informationen miteinander in Beziehung zu setzen. Und natürlich ganz wichtig, das, was hier Spatio-Temporal Metadata heißt, also alles, was Orte und Zeit betrifft. Ja, und die Grundstruktur ist im Prinzip, dass Sie sozusagen eine Komposition haben mit dem ARF. Das heißt, es wird also eine ARF-Datei entspricht einer Komposition, in der nun die verschiedensten Clips und Medienbestandteile zusammengesetzt werden. Und da gibt es nun bestimmte ARF-kompatible Werkzeuge, die einem das erlauben, diese Clips zum Beispiel zu importieren, die ARF, die Metadaten, die möglicherweise da sind, zu konvertieren in ARF und zu ergänzen. Und dann haben Sie hier sozusagen als Inhalt dieser ARF-Datei die Essenz plus die Metadaten, wobei die Essenz, wie Sie das zum Beispiel von QuickTime kennen, auch außerhalb gespeichert werden kann. Die kann also nur referenziert sein in externen Dateien oder drin in dem ARF-Format wirklich abgelegt werden. Und hier ist sozusagen angedeutet, das ist jeweils die Essenz des einzelnen Clips plus die Metadaten des Clips. Und hier unten haben Sie die Komposition plus die Metadaten der Komposition. Und hier haben Sie vielleicht auch noch weitere Metadaten, inklusive zum Beispiel, auf welchem Medium ist das gespeichert, in welchen Formaten verfügbar und so weiter. Das Ganze ist noch ein Stückchen in sich strukturiert, hat eine schöne objektorientierte Begriffshierarchie, also eine Komposition, besteht aus Tracks, besteht aus Sequenzen, besteht aus Clips, also ein richtiges UML-Klassendiagramm, das hier benutzt wird. Das sind die, sozusagen ist die Struktur zunächst mal von irgendeinem Inhalt und dementsprechend können Sie natürlich zum Beispiel für einen Clip eine Referenz auf die Quelle haben und für eine Komposition so ein komplexes Metadatenobjekt und auf den Zwischenebenen auch entsprechend Metadaten dazu. Und die Metadaten, die jetzt sozusagen das gesamte Objekt beschreiben oder auch nur einen Clip, die sozusagen ein Mediendatei beschreiben, die gibt es auch noch auf verschiedenen Ebenen. Das sind sogenannte Pakete, wie zum Beispiel ein File-Package oder ein Tape-Package, die wirklich die Verpackungsform nochmal beschreiben. Also ein recht aufwendiger Standard, der in der Industrie, aber in der Broadcasting-Industrie tatsächlich massiv genutzt wird. Also professionelle Software ist in der Lage, damit wirklich umzugehen, das zu erzeugen. Das wird auch ausgetauscht. Das wird vielleicht nicht in allen Feinheiten, die da sind, aber es wird wirklich genutzt. Das ist also ein ganz konkreter Standard, der so ein bisschen auch anfängt, in semiprofessionelle Anwendungen aufzutauchen. Also das ARF ist eine Geschichte, die Ihnen durchaus gelegentlich mal begegnen wird. Ein zweiter Standard, den man unbedingt kennen muss in dem Bereich Content-Beschreibung, Multimedia-Metadaten, ist eben, wie erwähnt, das MPEG 7. Da habe ich auch ein richtiges Buch dazu angegeben, da gibt es Lehrbücher dazu. Und das ist ein bisschen ein größeres Thema, das fangen wir jetzt heute noch so ein bisschen an. Ja, was ist denn MPEG 7? Also was MPEG ist, sollte eigentlich inzwischen soweit bekannt sein. Das ist die Moving Picture Experts Group von ISO und IEC. Und ganz interessant daran ist, dass es diese MPEG-Gruppe stark von einer Person eigentlich immer getrieben wurde. Das ist der Leonardo Chiariglione, der früher bei der italienischen Telekom-Forschung war, Xelt ist das früher, dann Telekom Italia Labs. Das ist inzwischen aber deutlich zurückgefahren worden von der Telekom Italia, der Bereich, und der betreibt inzwischen seine eigene Firma. Es ist aber immer noch so, dass viele der Standards sozusagen in seiner Hand zusammenlaufen. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn Sie über MPEG-Standards was wissen wollen, insbesondere was über MPEG 1, 2 und 4 rausgeht, dann gehen Sie am besten über die Webseite chiariglione.org. Ja, was ist denn der Inhalt von MPEG 7? Das ist hier sehr ausführlich beschrieben. Es ist im Prinzip ein Standard fürs Beschreiben von Multimedia-Inhalten. Und dann steht eben eine ganze Menge noch, was sozusagen im Detail sind. Also letztlich im Prinzip soll es digital beschrieben werden, also durch ein Gerät oder Computercode zugänglich sein. Es soll sehr, sehr generisch sein. It's not aimed at any one application in particular, rather the elements that MPEG 7 standardizes support as a broad range of applications as possible. Da gibt es viele Arbeiten dazu. Es gibt einen sehr ausgefeilten Standard. Es gibt sehr, sehr viele einzelne kleine Werkzeuge und Tools, die MPEG 7 unterstützen. Ist extrem gut unterstützt im Bereich von Forschungsprojekten, auch in Open-Source-Projekten wird viel gemacht. Also Sie können ein bisschen zum Beispiel auf der Webseite Multimedia Metadata können Sie nachschauen. Da gibt es eine Menge von Beispielen, also gerade ein in letzter Zeit recht sogar ausgezeichnetes Software-System, wenn zum Beispiel kommt von dem österreichischen Open-Source-Entwickler Kalif und Emir, die erlauben für Bilder Metadatenkodierung zu machen. Also da passiert sozusagen in dem freien Bereich, also Forschung, wissenschaftliche Forschung und Open-Source, eine ganze Menge um den Standard rum. Die Industrie selber sozusagen, die Medienindustrie ist relativ zurückhaltend mit dem MPEG 7. Das muss man auch sehen. Ja, das sind die Kapitel, die es gibt, zumindest die wichtigsten Kapitel. Ich will die nicht im Detail vorlesen, aber man sieht schon, ganz wesentlich ist, dass es eine Description Definition Language gibt, also eine ganz allgemeine Beschreibung über Deskriptoren, Beschreibungsschemata. Und die kann ich dann sozusagen mit dieser DDL erzeugen. Das heißt, es ist wie XML, so eine Sprache, die es auf einer Metaebene gibt. Ich kann für beliebige Medienobjekte, beliebige Aspekte von Medienobjekten eine Beschreibungssprache erzeugen. Wie gesagt, das ist eine Description Definition Language, nicht nur eine Description Language, sondern eine Definitionssprache für Description Languages. Und dann gibt es aber ganz konkret für Visual und Audio, also insbesondere für Bilder, für Filme und also für Videoinformation und Audio, gibt es ganz konkrete Schemata, die vorgegeben sind, die standardisiert werden auch. Und es gibt auch im Prinzip eine Referenzsoftware, die das sozusagen plastisch machen soll, was da passiert. Ich glaube, die Typen von Metadaten, die wiederholen sich jetzt zu einem gewissen Grad. Technische Metadaten habe ich schon viel gesagt. Über so Zusatzinformationen habe ich auch schon viel gesagt. Was interessant ist, sind die Metadaten, die tatsächlich den Inhalt beschreiben. Und da fokussiert sich MPEG 7 auch. Und dort gibt es zwei Ebenen. Eine Ebene, die relativ gut auch schon technisch unterstützt ist, indem es um solche Dinge geht, wie Formen, die auftreten, Positionen, wie bewegen sich bestimmte Dinge. Also Beispiel, ja, ein Objekt, das vorwiegend gelb gefärbt ist und ungefähr in den Kasten passt, bewegt sich von links nach rechts oder bewegt sich von bestimmten Koordinaten an eine andere. Solche Beschreibungen kann man dort erzeugen und ablegen. Oder bei Audio solche Dinge wie die Tonart oder das Tempo oder auch wo wir einfach sozusagen im Stereopanorama sind an einer bestimmten Stelle. Solche Dinge. Und es gibt auch eine Möglichkeit, sozusagen High-Level-Informationen abzulegen, wirklich semantische Informationen, wie zum Beispiel auf dem Video bellt ein Hund oder da kommt ein Postauto an oder es ist eine bestimmte Person drauf. Sowas kann man tatsächlich alles in MPEG 7 auch mit den vordefinierten Dingen schon sehr schön ablegen. Anwendungsbereiche gibt es natürlich unendlich viele, ich gehe die jetzt wirklich nicht durch, von Architektur angefangen, Fernsehen, natürlich Bibliotheken, bis hin zu Dingen, an die man vielleicht nicht gleich denkt, wie zum Beispiel im Bereich in der Kriminalistik, wenn man versucht nach Spuren für irgendwelche Verbrechen zu suchen oder in großen Datenmengen eben nach Personen sucht zum Beispiel, man hat irgendwelche Videos, sucht nach Personen, sucht nach Vorgängen, die da drin passiert sind. Also für alle diese Dinge kann das angewendet werden, ist insofern ein sehr, sehr weites Gebiet. Und wenn Sie sich grob das Modell anschauen, wie sich sozusagen die MPEG 7 Entwickler, das ist jetzt rausvergrößert aus dem MPEG 7 Standarddokument, wie sich die vorstellen, dass das so ungefähr abläuft und jetzt an dem Bereich Mediendistribution angelehnt hier. Man hat also jede Menge Mediendaten, Audio, Bilder, Filme. Aus denen werden Features extrahiert. Da ist die Frage, wie passiert das? Idealerweise natürlich automatisch. Darüber werde ich dann vor allem in der nächsten Woche noch ein bisschen was erzählen, wie man denn automatisch aus Mediendaten Features extrahieren, Metadaten extrahieren kann, was dann der Stand der Kunst ist. Da kommt eine Beschreibung raus, die im MPEG 7 natürlich, ja, der Sprache, die ich beschreiben kann. Und dann gibt es zwei verschiedene Wege. Das eine ist, jemand sucht danach und holt sich die einzelnen Elemente, indem er wirklich eine gezielte Suche macht oder bloß eben blättert und surft, wie man so schön sagt. Das ist ein Pull-Modell, das heißt, jemand holt sich die Metadaten, der kann die aber, holt sich die Multimedia-Daten und der kann die Metadaten brauchen. Oder jemand überträgt das über einen Kanal zum Beispiel, also entweder einen Fernsehkanal oder auch im Internet Kanäle, die wie Internetradio oder so abonniert werden können. Dort ist es sozusagen ein Push-Modell. In jedem Fall ist es so, dass die Standards, die nun MPEG 7 definiert, sogenannten Conformance Points, dass die genau an der Stelle sozusagen sind, wo der Benutzer auf die Daten zugreift. Entweder er fragt danach oder er will zum Beispiel filtern, indem er sagt, bestimmte Daten will ich nicht haben. Also denken Sie mal bei Transmission, dass zum Beispiel Altersbeschränkungen sind, wir will einen Altersfilter sozusagen draufsetzen, nur alles, was weiß ich, unter 12 freigegeben ist. Idealerweise will das MPEG 7, ich habe ja gesagt, das ist ambitious, einfach gesagt, will das solche Dinge machen, wie ich kann auf dem Keyboard, möglicherweise MIDI-Keyboard, damit es auch wirklich da ist, ein paar Noten spielen und dann diese Melodie sozusagen abgleichen mit einer großen Musikdatenbank. Oder, also das ist bewusst eben jetzt radikal formuliert, oder es wird damit eine bestimmte Stimmung vermittelt mit dieser Melodie und ich suche Bilder, die zu der Stimmung passen. Kann durchaus auch sein. In dem Sinn ist also wirklich zunächst mal der Spielraum, den das MPEG 7 abdecken will, extrem groß. Was natürlich das auch sehr schwierig macht, das in der Praxis mit Leben zu füllen. Und wenn Sie die Architektur anschauen, ist es auch so, dass Sie ziemlich viel brauchen, um so ein Multimedia-Beschreibungstool zu haben. Sie brauchen die klassischen Dinge, wie das Ganze eben irgendwie zu organisieren zuerst mal. Sie brauchen die Benutzerinteraktion. Sie müssen das indizieren, damit Sie suchen können. Sie brauchen ein Content-Management-System, das Ihnen das irgendwie angebunden ist an die Art, wie der Inhalt produziert wird. Und Sie brauchen natürlich vor allem hier innen drin den Bereich, wie Sie Struktur und Semantik von dem Inhalt beschreiben können. Das heißt, das ist so ein System in voller Schönheit sich vorzustellen, ist extrem aufwendig und als einzelnes Produkt vielleicht auch gar nicht wirklich ein realistisches, marktfähiges Produkt, sondern eigentlich wenn es so Bestandteile sein, die man zusammenbaut. Also Content-Management-Systeme gibt es ja zum Beispiel schon eine ganze Menge und Indizierungssysteme, Multimedia-Datenbanken, Benutzerinteraktionsmodelle und so weiter. Vielleicht noch zum Abrunden des Ganzen ein kleines bisschen sozusagen, damit man eine Vorstellung kriegt, wie diese Deskriptoren ausschauen. Ich habe gesagt, Low-Level und High-Level, jetzt nehmen wir im Audio ein Beispiel, Low-Level-Deskriptoren, das sind Strukturen, die tatsächlich fixiert sind in dem MPEG-7-Standard, wo Sie schon sehen, es gibt also hier eine ganze Reihe von Analysen sozusagen fürs Audiospektrum, also für eine Frequenzanalyse des Tons, der da vorliegt, bis hin zu, wo liegt das Zentrum, was ist die Hüllkurve um das Ganze, wie weit ist sie ausgebreitet und so weiter. Sie haben Möglichkeiten, die Wellenformen zu beschreiben, die Energieverteilung. Also eine Vielzahl von wirklich sehr elementaren, auf sozusagen die Basis von der Akustik zurückgeführten Parametern, die natürlich zu interpretieren noch eine Sache für sich ist. Also dann daraus wieder sozusagen Musik wiederzufinden, ist ein Kapitel für sich, aber das werden wir uns in der nächsten Vorlesung nochmal genauer anschauen. Und das wäre ein Beispiel jetzt für High-Level-Deskriptoren. Was würde das jetzt heißen, wenn ich ein Audiostück sozusagen, ein Stück Audiodatei-Aufzeichnung auf hoher Ebene beschreibe? Da kann ich zum Beispiel sowas wie einen Fingerprint haben, der das gesamte der Features so weit extrahiert, dass das eindeutig identifizierbar ist. Oder ich kann eine ganz allgemeine Melodiebeschreibung haben, die dann zum Beispiel, da gibt es tatsächlich Modelle, ich weiß gar nicht, ob Musicline das noch anbietet, die hat eine Zeit lang Query by Humming angeboten, dass man wirklich eine Melodie vorsummen kann und die dann in der Datenbank gesucht wird. Oder ich kann auch wirklich Klassifikationen von Sounds machen, also wirklich Klassifikationen, es müssen ja nicht unbedingt Musik sein, auch dafür gibt es eine High-Level-Klassifikation, die in MPEG 7 vorgesehen ist, dass ich das als, was weiß ich, Rauschen, Außen-Outdoors-Geräusche oder sowas bezeichnen kann. Natürlich, was man nicht ganz vergessen darf, ist High-Level, sehr, sehr viel ist auch Sprache, denken Sie an die Aufzeichnung, die ich jetzt gerade hier produziere, und da kann natürlich Automatic Speech Recognition eine Menge von Metadaten auch liefern, zum Beispiel über Stichworte, die da drin vorkommen, über Titel, ja, bis hin bei kurzen Soundfiles auch zum gesamten Text, der da drin ist. Letztes Bild, denke ich, für heute, nur um sozusagen zuerst mal ein Gesamtbild von dem MPEG 7 zu bekommen und wie das mit dem allem zusammenpasst, was wir vorher hatten. Das stammt aus einem Artikel von Garcia und Selma. Das ist ein sozusagen wieder ein wissenschaftlicher Artikel, der nun mal versucht, ganz klar zu machen, dass MPEG 7 und das RDF, das wir vorher angeschaut haben, natürlich in keiner Weise sich widerspricht, sondern sehr, sehr gut zu integrieren ist. Man kann sagen, MPEG 7 definiert eine sogenannte Ontologie und letztlich sind diese MPEG 7 XML-Dateien alle in so einer RDF-Semantik-Web-Repräsentation darstellbar, in der ich dort darauf zugreifen kann. Es war ein bisschen gelogen, es war die vorletzte Folie. Die letzte ist die hier. Wenn da die Rede ist von verschiedenen Ontologien, das soll bloß noch ein Beispiel geben. Und das ist auch zum gewissen Grad eine Antwort auf das Problem, das vorher so oft erwähnt wurde. Die verschiedensten Metadatenstandards haben natürlich verschiedene Terminologien. Was ist denn ein Titel? Ne? Oder was ist bei Dublin Core ein Author? Das ist bei MPEG 7 vielleicht ein Creator. Das heißt, die Dinge heißen verschieden und die Ontologien, die könnten uns tatsächlich, also dieser Mechanismus von Ontologiesprachen und der Abbildung zwischen Begriffen, die können uns helfen, sowas explizit festzuhalten und zu sagen, das sind tatsächlich Unterbegriffe von den anderen. Also hier dieses kleiner Gleichzeichen sozusagen, Untermengensymbol. Das heißt, das ist ein Spezialfall von dem, was rechts kommt. Und hier steht, das ist tatsächlich gleich. So etwas könnte man sich natürlich vorstellen, wenn man diesen allgemeinen Semantic-Web-Rahmen hat und kann das MPEG-7 da wunderbar integrieren. Also Sie wissen schon, was jetzt als Antwort wieder kommt. Weder das Semantic-Web hat sich auf breiter Front bis jetzt durchgesetzt, noch das MPEG-7. Insofern ist das natürlich zunächst mal ein Gedankenexperiment irgendwie, aber es soll trotzdem die Landschaft sozusagen ein bisschen klar machen. Ja, was man an der Stelle zum Thema Metadaten natürlich weitermachen sollte, ist in die Tiefe steigen, nicht zu sehr in die Tiefe, aber wenigstens ein bisschen zu verstehen, wie können denn solche High- und Low-Level-Metadaten, wie sie MPEG-7 vorschreibt, denn überhaupt entstehen? Also was passiert denn tatsächlich, wenn man jetzt Bilder analysiert, welche Eigenschaften kann man da ablegen und wie kann man die eben zum Teil auch automatisch analysieren? Damit wird natürlich seine Grenzen haben, das zu erklären, aber zumindest einen kleinen Einstieg darin werde ich dann in der nächsten Vorlesung machen. Okay, und für heute Dankeschön.